Wölferadio, der VfL-Podcast mit Dennis Lindner.
Jo, das aber wieder. Der VfL verliert 3:1 gegen die starken Leverkusener, den Vizemeister. Der VfL macht keine schlechte Leistung. Wir schauen uns das mal genauer an. Schaut voraus auf das schwere, schwere Spiel am Wochenende bei Eintracht Frankfurt. Und Volker führt ein wunderschönes Interview mit Aaron Zehnter über seine Zeit hier beim VfL und alles drumherum und außerhalb.
Wölferadio. Rückblick.
Es war das erste Spiel nach der Rückkehr sozusagen von Daniel Bauer auf unsere Trainerbank und ja, viel gebracht hat es auch leider nicht. Wir schauen uns mal an, was er anders gemacht hat. Er hat ja angekündigt unter der Woche, dass er keine faire Aufstellung finden können wird, weil viele Spieler bei den Nationalmannschaften sind, die er gar nicht kannte. Er hat deswegen halt, wie er sagt, auf Spieler vertraut, die ihn und das System sowieso schon kannten, dass er spielen wollen würde, hat mehr an den Basics gearbeitet, sie mehr darauf zurück versucht zu besinnen, was sie in seiner kurzen Dienstzeit Ende der letzten Saison sowieso schon antrainiert haben, was dann dazu führte, dass Kamil Grabara im Tor begonnen hat. In der Viererkette ist Dennis Wawro endlich wieder zurück. Unser holzbeiniger Ruhepol, möchte ich ihn mal nennen. Ein so wichtiger Spieler, was, glaube ich, keiner von uns erwartet hatte. Neben ihm Jensen Zählt in der Innenverteidigung. Aaron Zehnter hat den linken Verteidiger gegeben. Das zentrale Mittelfeld bildeten zwei, ja, kann man so sagen, Rückkehrer. Neben Max Arnold spielten Yannick Gerhardt und Lovro Meier zusammen. Eine Sache, Yannick Gerhardt muss ich dazu sagen, ich bin auf dem Weg zum Stadion gewesen und irgendwann kam so dieser Geistesblitz, heute beginnt Yannick Gerhardt. Und ich dachte eigentlich, das wäre ein gutes Zeichen. Das Spiel hat mir dann ein bisschen widersprochen. Aber naja, schauen wir mal weiter. Und dann die Offensiv-Dreier-Reihe hinter dem Stürmer Jenan Pečinović haben Wimsi, Lovro Meier und Moa Mura gebildet. Eigentlich eine sehr, sehr starke Aufstellung, wie ich finde. Da kann man durchaus was machen. Bei den Leverkusenern, ja, da gehe ich gar nicht so groß drauf ein. Es ist eine starke Mannschaft, das weiß man. Es ist fast egal, wer da spielt und wer da nicht spielt. Das ist ja, immer schwer gegen diese Truppe anzutreten. Und das Spiel fing gar nicht so schlecht an. Die ersten Minuten waren ausgeglichen. Und wenn ich das so sage dann gucke, wann genau das erste Tor gefallen ist, dann stelle ich fest, ja, vielleicht habe ich das besser in Erinnerung, als es war. 9. Minute schon hat Jonas Hofmann die 1:0-Führung für die Gäste aus Leverkusen erzielt. Die Leverkusener spielen nach vorne über links. Der Ball soll in die Mitte gespielt werden zu Malik Tillmann, der den Ball aber nicht trifft. Dadurch steht Jonas Hofmann dann im Hintergrund völlig frei und schießt aus 7 Metern links unten ein. Keine Chance für irgendwen da, irgendwas zu verhindern. Die Fans fangen 3 Minuten danach aber trotzdem an zu jubeln. Nicht, weil irgendwas Tolles für den VfL passiert sein sollte, sondern weil die 12-minütige Schweigephase, die nahezu alle Fans der ersten, zweiten und dritten Liga vereinbart hatten, als Zeichen gegen die Maßnahmen, die die Innenministerkonferenz vorgeschlagen hat. DFL und DFB haben sich da auch positioniert gegen diese Maßnahmen. Der VfL hat ein klares Statement am 24. November rausgehauen über seine Social-Media-Accounts, hat sich ganz klar dagegen gestellt, ist auch gegen Dinge wie pauschale Einschränkungen, reduzierte Gästekontingente, personalisierte Tickets, Maßnahmen gegen Stehplätze etc. pp. Hat sich der VfL gegen ausgesprochen. Auch viele Wolfsburg-Fans waren bei dem Fanmarsch. 8000 Fans sind in Leipzig auf die Straße gegangen und haben da gemeinsam, wie man immer so schön sagt, in den Farben getrennt, in der Sache vereint, gegen diese Maßnahmen demonstriert. Das war ein sehr, sehr starkes Bild. Fast alle Fans waren da von nahezu allen großen Vereinen und ja, gute Sache, besser als das Spiel, muss man ehrlich sagen, so dass wir jetzt langsam wieder zurückkommen. Die Wölfe schütteln sich danach kurz, Lovro Meier versucht es dann so nach 5-6 Minuten danach mit einem Distanzschuss, um irgendwie mal was zu bringen, das war sehr, sehr gut, da haben die Verteidiger ihm nicht viel zugetraut, er hat gezeigt, dass er es kann, allerdings nicht ganz genug. Ja, ab da sind die Wölfe wieder stärker, arbeiten sich nach vorne, arbeiten und kriegen sofort das nächste Tor. Also 25. Minute, Edmond Tapsoba, nach einer Ecke köpft den Ball ein, richtig ätzend. Man hatte so ein bisschen Motivation und dann war es das auch schon wieder. Die Wölfe fangen wieder an, sich in das Spiel zu ackern. Das muss man einfach sagen. Und das hat mir tatsächlich auch gut gefallen. Man hat nicht die Köpfe hängen lassen, sondern hat weitergearbeitet. Und nur um dann in der 34. Minute schickt gleich zwei Innenverteidiger raus. Die dadurch entstehende Schnittstelle hat ungefähr die Größe von Bergisch Gladbach. Da wird der Ball durchgespielt und Malik Tillman läuft allein auf Grabara zu und trifft natürlich ins rechte untere Eck. In so einer Phase ist es halt einfach, genau so passieren dann solche Spiele. Es ist bitter, es ist nervig, aber es ist dann halt so. Was man dazu sagen muss, in der 18. Minute hat Mo Amura von Robert Andrich den Ellenbogen kassiert. Da muss man sagen, dass es da nicht mehr gelb gab, spricht schon wieder für eine ganz, ganz komische Leistung des Schiedsrichters. Aber da kommen wir später noch ganz anders drauf. Ja, Leverkusen führt mit 3:0. Und hat zu diesem Zeitpunkt dreimal aufs Wolfsburger Tor geschossen. Der VfL hat, ich glaube, 8 oder 9 Abschlüsse zur Halbzeit gehabt. Keiner so zwingt wie die Leverkusener. Demzufolge auch kein Tor, aber nichtsdestotrotz, man hat sich gar nicht so schlecht verkauft, wie es aussieht. Trotzdem war es ernüchternd. Es war ein bisschen ernüchternd, sagen wir es so. Zur Halbzeit wechselt Daniel dann das erste Mal, bringt Kulirakis für Jensen Seelt. Kulirakis, der danach wesentlich stabiler steht und unsere Innenverteidigung aus der letzten Saison ist wieder beisammen. Die Leverkusener wechseln auch einmal. Ibrahim Maza geht und Kwanza kommt. Und die Wölfe haben sich offensichtlich in der Halbzeit was vorgenommen. Ich sage heute sehr oft, die Wölfe fällt mir gerade auf. Vielleicht ist euch das auch schon aufgefallen. Man will unbedingt zeigen, dass man sich hier nicht abschießen lässt, weil die Gefahr besteht natürlich, wenn eine Mannschaft wie Leverkusen so richtig ins Rollen kommt. Es kann das ganz, ganz unangenehm werden. Aber so ist es nicht. Der VfL arbeitet sich ran. Amura hat in der 55. Minute einen Fernschuss und das ist schon gar nicht so schlecht, man arbeitet. Es ist natürlich, wir spielen gegen eine Spitzenmannschaft, die, während ich das hier aufnehme, gegen Manchester City spielt. Das zeigt einfach auch schon, dass das schon klasse ist, was da ist. Und trotzdem legt Arnold eine Ecke in den Strafraum. Dennis Wawro köpft ihn rein und feiert seinen Return richtig. 57. Minute. In der 60. hat Leverkusen dann praktisch die letzte Torchance. Es war Poku, der ein Volley aus kurzer Distanz drüber schießt. Das hätte, wenn man ehrlich sein würde, was ich in dem Fall einfach nicht bin, das 4-1 sein müssen. Als Reaktion darauf wechselt Daniel Bauer dreimal. Für Wimsi, Gerhard und Pecinovic kommen Wind, Eriksen und Zwanberg. Also wir skandinavisieren massiv in der 61. Minute. Und es dauert keine Minute, da treffen die auch schon. Eriksen legt eine Flanke in die Mitte, die Lovro Meier mit der Brust nach vorne schiebt. Jonas Wind schießt, wird zweimal abgefälscht und trifft das Tor. Alle jubeln, keiner beschwert sich, selbst die Leverkusener nicht. Und dann kommt die Nachricht aus dem Kölner Keller, die wir so sehr lieben, dass es angeblich abseits gewesen sein muss. Und hier muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich verteidige die Schiedsrichter gern und häufig, glaube ich. Ich versuche immer zu verstehen, was da Sache ist, aber für mich ist auf keinem Bild zu sehen, dass das ein Abseits war. Für mich ist das ein klassischer Fall von gleicher Höhe. Die haben die Abseitsposition irgendwie am Oberarm entlang gelegt, aber nicht so richtig. Also es ist unfassbar unbefriedigend. Das ist also wirklich die klassische Millimeterentscheidung. Und was mich daran dann tatsächlich am meisten nervt, so blöd es klingt, es ging mir viel zu schnell. Normalerweise Schiedsrichterentscheidung, wir alle wissen das. Man steht im Stadion, das Tor fällt, alle jubeln, man läuft zurück, die Spieler unterhalten sich noch ein bisschen, tänzeln ein bisschen und dann irgendwann reagiert der Schiedsrichter und dann dauert es nochmal 5, 6 Minuten gefühlt. In dem Fall war es, das Tor fällt. Die Fans jubeln auch, also ein bisschen Zeit hatten wir, aber es hat nicht mal eine Minute gedauert, würde ich sagen. Da wird das Ding schon abgepfiffen. Also auch laut Kicker hier, an dessen Ticker ich mich so ein bisschen entlanghange, ging das sehr, sehr schnell und auch in der Bewertung des Schiedsrichters werden die beiden Punkte, die ich jetzt rausgenommen habe, ganz klar gesagt. Also einerseits, dass dieses Abseits-Tor, nennen wir es mal jetzt liebevoll, von Robert Hartmann falsch, oder nee, nicht falsch, aber zumindest zweifelhaft gepfiffen wurde und dazu halt die mindestens gelbe Karte für Andrich, der übrigens später noch gelb gesehen hat, also sprich dann vom Platz geflogen werde, wäre nach einem Foul an Maxi Arnold. Und da muss man dann mal sagen, das ist halt ein klassisches, wenn es richtig scheiße läuft, dann läuft es richtig scheiße. Wären wir in einer besseren Phase, hätte dieses 2-3 natürlich würden wahrscheinlich nicht so zurückliegen, aber sagen wir mal, wir kommen so aus der Halbzeitpause, wenn wir Siebter oder Achter sind. Und der VfL kämpft sich ran, macht das erste Tor, macht das zweite Tor. Das knapp abseits ist, das zählt dann natürlich, wenn es läuft. Dann kriegt Andrich hier die gelb-rote Karte und dann gewinnen wir das Spiel. Bei den Kollegen vom Fernsehen hat Jonas Hofmann nach dem Spiel auch gesagt, dass dieses abgepfiffene Tor denen die Überzeugung gegeben hat, dass sie das Spiel gewinnen würden. Und ich glaube, das sagt einiges, weil das Momentum war ganz klar auf unserer Seite. Und dadurch hat man uns echt so ein bisschen die Luft abgesaugt. Also das war der entscheidende Moment, wenn man so will, der uns dann den Schwung aus dem Spiel genommen hat. Der VfL bemühte sich dann, es ist aber wirklich nicht viel passiert. Das muss man leider sagen. Was passiert ist, was ich sehr, sehr wichtig finde und was man auch erwähnen sollte. Jan Bürger hat seine Premiere gefeiert. Ein 18-jähriger Wolfsburger Jung mit seinem Debüt für die Wölfe. Herzlichen Glückwunsch. Willkommen im Rudel, möchte ich sagen. Wobei der schon sehr, sehr lange im Rudel ist, der Gute. Freut mich, dass solche Spieler jetzt auch mal Chancen kriegen. Hat sich auch gut eingebracht. Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie eine wackelige Sache war, sondern er hat Sahil Kumbedi ersetzt und hat sich 6 Minuten lang nochmal zeigen können, aber am Ende war es das dann und das ist absurd, wenn man sich das Schema anguckt oder die Spieldaten anguckt, dann hat der VfL 2 Expected Goals, Leverkusen 1,1 und machen daraus 3 Tore, der VfL macht aus 2,11. Das ist richtig bitter. Klar hatte Leverkusen den Ball mehr, ist auch ein Hauch mehr gelaufen, also 500 Meter, also es ist praktisch gleich weit. 1% mehr, wenn man so möchte, ein halbes, das ist okay, aber der VfL viele Flanken, 9-1 Ecken, viel mehr Abschlüsse, aber das hilft halt alles nichts, wenn am Ende kein Tor fällt und das ist so ein bisschen das Problem, das wir jetzt haben und wenn wir jetzt dann mal auf die Tabelle gucken, dann sieht das alles schon, langsam wird es ein bisschen ungemütlich, man konnte sich immer mit, wir haben ja die Punkte so ein bisschen rausretten, aber jetzt ist es dann schon so, dass man im Hamburger Sandwich sich so ein bisschen befindet. Man könnte sagen, man ist der Mittelteil der Hamburger, denn der FC St. Pauli steht auf dem Relegationsplatz, haben wesentlich weniger Tore geschossen als wir und genauso viele kassiert, sind einen Punkt schlechter. Vor uns ist der HSV mit einem Punkt mehr und das ist davon die Augsburger mit 10 Punkten, Mainz mit 6 Punkten und Heidenheim mit 5 bilden dann die Schlusslichter. Das ist alles sehr, sehr eng. Das kann mit jedem Spieltag sich hier massiv drehen und deswegen wäre es wahnsinnig wichtig, dass man möglichst schnell, möglichst bald, daran was ändern kann. Und da wäre es sehr, sehr wichtig, das Spiel gegen die Eintracht aus Frankfurt am Sonntag um 17 Uhr erfolgreich zu bestreiten. Bevor ich gleich mit Jens Henrich ein bisschen über das Spiel schnacke, schon mal so ein kleiner Ausblick auf das, was auf uns zukommt. Eintracht Frankfurt wird Gastgeber sein im Deutsche Bank Park, irgendwie so heißt das Ding. Schwerer Gegner, die spielen morgen, wenn ihr das hier hört, also heute oder gestern, das ist immer die Magie des zeitversetzten Sendens, gegen Atlanta Bergamo noch in der Champions League, haben da in letzter Zeit gegen Neapel ein Unentschieden erreicht, davor gab es richtig auf die Mütze. In der Liga läuft es dafür deutlich besser, gegen Köln, wie gesagt, 4-3 gewonnen, das sah anfangs wahnsinnig souverän aus, am Ende konnten sie glücklich sein, dass es noch ein Punkt geworden ist, beziehungsweise ein Sieg geworden ist, dass sie mit einem Torvorsprung durchgekommen sind. Beide Teams übrigens in Köln, sowohl der 1. FC Köln als auch Eintracht Frankfurt, die zusammen 7 Tore gemacht haben, zusammen weniger Expected Goals als der VfL, der 1 gemacht hat am letzten Wochenende. Über Leverkusen wollen wir da gar nicht sprechen. schauen wir deswegen ein bisschen auf den VfL. Da gibt's auch so ein paar neue Sachen, die über den Kader berichtet werden müssen. Jonas Wind hat sich offensichtlich am Oberschenkel verletzt, fällt für den Rest des Jahres aus, wie es aussieht. Ebenso Benze Dardai, der sich leider tatsächlich das Kreuzband gerissen hat. Das ist ein bisschen spät in der Diagnose aufgefallen, aber für ihn wird das jetzt leider eine wahnsinnig lange Pause nach sich ziehen. Ich wünsche Benze von Herzen alles Gute. Ich hoffe, dass das problemlos und schnell funktioniert, dass er da schnell wieder fit ist. Ansonsten kommen nicht so viele wieder dafür. Unsere Außenverteidiger fallen immer noch aus. Es ist gerade stellt sich die Mannschaft auf eine Art von selber auf. Viele Probleme. Amura hat auch noch immer so ein paar gesundheitliche Probleme. Wir gehen aber davon aus, dass er am Wochenende fit ist. Und Adam Dakim, der Rückenprobleme hatte, deswegen gegen die Leverkusen ausgefallen ist. Da hoffen wir, dass er gegen Eintracht Frankfurt wieder frisch auf dem Platz ist. Und da müssen wir mal gucken, was passiert, wenn der Trainer das erst um eine ganze Woche mit dem kompletten Kader hatte, die ganzen Spieler sich nochmal angucken kann. Wir haben ja gesehen gegen Leverkusen, da wurde schon ein bisschen anders gespielt als in den letzten Wochen. Es wurde wesentlich höher gepresst. Es wurde versucht, mehr Druck auszuüben auf den Gegner. Es hat stellenweise auch ganz gut geklappt. Ist ein bisschen hart fürs Ego, wenn man das dann halt ausgerechnet gegen eine Mannschaft wie Bayer Leverkusen probiert, die ja immer noch einen wahnsinnig guten Kader haben, eine wahnsinnig eingespielte, abgezockte Truppe haben. Das ist schon schwer, die dann auseinanderzudrücken. Der VfL hat das gar nicht schlecht gemacht, auch wenn halt das Ergebnis niederschmetternd war am Wochenende. Aber deswegen schauen wir voraus auf das Spiel gegen Eintracht Frankfurt, hoffen, dass es da besser geht und dass es da auch erfolgreicher wird. Bei den Frankfurtern vorherzusagen, wie es beim Personal aussieht, ist relativ schwer, weil, wie gesagt, die spielen jetzt erst noch in der Champions League gegen Bergamo, für die ein wahnsinnig wichtiges Spiel. Da geht es dann eigentlich schon fast um die um das Weiterkommen in die möglichen Playoffs. Dieses neue Champions League-System hat sich mir noch nicht ganz so erschlossen. Da warte ich drauf, bis wir uns qualifizieren, bis ich mich da näher mit auseinandersetze. Es sind sehr, sehr viele Spiele, sehr, sehr viele Mannschaften kommen weiter und es gibt dann irgendwie noch eine extra Runde. Auf die hat Frankfurt noch Chancen, auch wenn es halt vorher ordentlich immer mal wieder auf die Mütze gab. Mal gucken, ob das jetzt wieder so ist. Und den Rest kläre ich jetzt im Kombinationsspiel mit Jens.
Wölfe Radio. Kombinationsspiel.
Mein Gast heute ist Jens Henrich, der Reporter beim inklusiven Fanradio bei Eintracht Frankfurt ist. Moin Jens.
Moin Dennis, wie geht's?
Mir geht es sehr, sehr gut. Wie geht es dir? Bist du aufgeregt, ob des kommenden Champions League Spiels von Eintracht Frankfurt?
Auf jeden Fall. Also klar, erstmal kommt das Champions League Spiel gegen Atalanta Bergamo. Die Champions League Spiele sind natürlich immer ein Highlight, aber man muss auch das immer realistisch sehen und das Tagesgeschäft, die Bundesliga, da muss man halt auch immer wieder die Balance finden. Und genau diese Schwierigkeit hat jetzt die Eintracht wieder vor der Brust. Ein Champions League Highlight Spiel und dann, sagen wir mal, der triste Bundesliga Alltag am Wochenende. Und das ist uns öfter schon zum Verhängnis geworden. Deswegen schaut man natürlich mit Vorfreude auf die Champions League. Aber aus meiner Sicht sogar fast wichtiger, in der Liga zu punkten als in der Champions League.
Das verstehe ich gut, wobei man sagen muss, das Spiel gegen Atalanta ist für euch ja auch dahingehend wichtig, weil das, ich sag mal, eher ein Gegner auf Augenhöhe ist. Ne? Die letzten Spiele liefen ja, ein bisschen holprig. Nee, wobei das letzte war nicht so schlimm, aber davor war es ja relativ mau, was da passiert ist. Von daher wäre das gegen Bergamo ein guter Zeitpunkt, mal richtig zu punkten, oder?
Auf jeden Fall, da ist Gewinnen fast Pflicht, ja, weil wir haben ja natürlich in der Champions League so einige Hochkaräter, aber wir wollten Champions League, wir haben Champions League. Ich bin auch lieber im Stadion dann gegen Liverpool und wir verlieren, um einfach dieses Spiel zu genießen, als dann vielleicht einen machbaren Gegner. Aber du hast recht, Atalanta Bergamo ist vom Gegner halt ein Gegner, den du schlagen musst, fast vor allem jetzt, wenn du auf die verbleibenden Spiele schaust, gegen Barcelona wird auch nicht viel drin sein. Also das ist eigentlich was, wo du die 3 Punkte holen musst, um zumindest diese Playoffs eventuell im Blick zu haben, da in dem Range zu bleiben.
Ja, verstehe. Das heißt, also meinen Segen habt ihr, wenn ihr euch einfach sehr, sehr auf das Spiel am morgigen Mittwoch, wenn ihr am Dienstag auf konzentriert, einfach nur, dass ihr euch da auch wirklich drauf konzentriert, weil ja, du sagst, für euch sind die Bundesliga-Punkte wichtig. Das glaube ich auch sofort. Für uns sind sie aber gerade tatsächlich noch wichtiger. Ich habe ein bisschen zurückgeguckt auf euer Spiel gegen Köln. Das war ja ein relativ wilder Ritt. Mir sind eine Parallele aufgefallen zu unserem Spiel. Sowohl Leverkusen als auch die Eintracht hatten 1,51 Expected Goals und getroffen habt ihr jeweils drei beziehungsweise viermal. Ist das eine Sache, auf die wir uns vorbereiten müssen? Wenige Chancen, viele Tore bei der Eintracht oder eher umgekehrt? Und das war eine Ausnahme gegen Köln.
Also es ist ja so, die Offensive war zuletzt dann so ein bisschen, wurde auch kritisiert. Und vielleicht hat Dino Topmöller jetzt gut geschafft, diese Länderspielpause zu nutzen, wieder die Balance herzustellen. Weil die Eintracht wurde dann ja vor ein paar Wochen, hat man ziemlich viele Gegentore bekommen. Da ging es auf die Defensive. Dann wurde die Defensive umgestellt von der Viererkette auf die Dreier- bzw. Fünferkette. Dann hatte man diese defensive Stabilität gewonnen, hatte aber dann zulasten ein bisschen der Offensive. Ja, man wenige Tore geschossen, hat zwar trotzdem dann das Spiel zum Beispiel gegen Mainz gewonnen, zum Glück ganz wichtig. Aber jetzt haben auch die offensiven Mechanismen wieder besser gegriffen und auswärts 4 Tore in Köln schießen ist schon eine Hausnummer. Auswärts sind wir sowieso von den Toren, glaube ich, Top-Wert, auch europaweit, 17 Auswärtstore. Und deswegen, jetzt hat die Maschinerie vorne wieder funktioniert. Burkhardt trifft, der ist gut in der Saison angekommen. Und klar, die Frage ist immer, die Eintracht ist so ein bisschen tagesformabhängig, welchen Tag erwischt man da? Wir haben auch schon Spiele gehabt, da hat man dann Chancen ohne Ende und trifft irgendwie das Tor nicht. Und manchmal geht dann halt irgendwie, wie du gerade sagst, dann gefühlt jeder Schuss rein in Köln. War es dann aber auch wichtig, dieses Polster zu haben, weil man dann doch hinten wieder schwammig wurde, ja, und die Abwehr dann doch zu leicht diese Gegentore in der Schlussphase bekommen hat, so ein bisschen wie dieses wilde Spiel auch in Gladbach, wo man 6-0 geführt hat und dann irgendwie das dann nur noch 6-4 ausging. Ja, also die Eintracht ist immer wieder für eine Überraschung gut, vorne, aber auch hinten.
Ja, vorne mit Burkhardt habt ihr jetzt den nächsten Spitzenstürmer. Kannst du mir das erklären, wie das funktioniert? Also, weil es ist ja wirklich absurd. Ihr kauft einen Spieler, der schießt 80 Tore und wird für 300 Millionen verkauft. Und das macht ihr einfach so oft, als würde es da irgendeinen Cheat geben oder sowas. Also mir konnte es noch keiner erklären, wie das funktioniert.
Also das goldene Rezept habe ich auch nicht, sonst würde ich vielleicht auch eher im Sportmanagement sitzen. Aber wenn ich das so beurteile, kann man schon sehen, dass natürlich ein Faktor ist, die richtigen Talente zu finden und auch mit dem Konzept an den Main zu holen. Und das ist natürlich von Grösche überragend, was er da macht. Das Gute ist, diese Talente kriegst du natürlich nur, wenn du das vorlebst. Also wenn du die Leute auch weiterentwickelst und dann aber auch gehen lässt, weil meistens ist Frankfurt nur eine Zwischenstation. Und das wird ja auch dann propagiert, dass man sagt, okay, ich hole einen 19-, 20-Jährigen aus dem Ausland, der kann das nutzen, 2 Jahre die Bühne, wenn er sie nutzt, diese Chance, um dann weiterzugehen. Aber auch das ist jetzt nicht so leicht, weil nur kaufen und im Kader haben bringt auch nichts. Ein ganz entscheidender Faktor aus meiner Sicht ist dann auch Dino Toppmöller, der die Spieler auch alle besser macht. Und das ist, glaube ich, so das Entscheidende, was so vielleicht ein bisschen untergeht, weil nur ein guter Manager reicht, glaube ich, nicht. Es ist die Kombination aus einem talentierten Spieler, einem guten Scouting und Management, die den einkaufen und dann auch ein Trainer, der sich um den Spieler kümmert, ihm das Vertrauen gibt, Chancen gibt und auch besser macht. Ja, das hat man bei Marmoush gesehen, das hat man bei Ekitike gesehen. Und ich meine, Burkhardt, da wusste man auch, was man bekommt. Das war ja ein gestandener Bundesligaspieler.
Ja,
Aber er ist ein anderer Stürmertyp auch. Ja.
aber der fällt tatsächlich da so ein bisschen raus aus dieser Liste von wirklich
Ja.
absurd guten Transfers. Und die Liste, was du gerade aufgezählt hast, ich will nicht zu weit greifen, aber ich hoffe, irgendjemand auf der anderen Seite des Kanals von hier aus schreibt da mal kurz mit, weil die Ideen dahinter sind nicht revolutionär, aber es muss halt passen, wie du sagst. Und das ist dann auch, dann ist es irgendwann ja auch so ein bisschen so self-fulfilling prophecy. Das heißt, dann kommen natürlich Stürmer, die denken, guck mal da, wer hat da alles den Durchbruch geschafft? Wenn ich da jetzt hingehe, kann ich genau denselben Weg gehen. Und dadurch kommt man halt auch besser an talentiertere Leute und schraubt sich langsam aber sicher konsequent nach oben. Also das ist schon, also es ist beeindruckend, es ist wahnsinnig gut, auch wie konsequent das durchgezogen wird. Und dann wird das auch mal besser.
Genau, Mamouche hattet ihr ja auch. Also da gab es ja auch die Möglichkeit, dass ihr den hättet weiterentwickeln können.
Das aber stimmt.
Er hat dann den Durchbruch bei uns gemacht. Ja,
das ist auch eine lange Geschichte, warum das bei uns nicht geklappt hat. Im Hintergrund lief es da wohl ein bisschen chaotisch durcheinander. Naja, zum Abschluss noch, wie nimmst du aktuell den sympathischen Chaos-Club vom Mittellandkanal wahr? Also was kommt da so in Frankfurt an Nachrichten? Glaubst du, dass das wird ein schweres Spiel oder denkst du, das wird easy peasy? Wie schaust du voraus auf das Wochenende?
Also für mich sind genau die Mannschaften, die mit dem Rücken zur Wand stehen, die unten drin stehen, die liegen der Eintracht nicht. Das war schon früher so, das ist leider auch heute so. Man hat das dann auch gesehen, genau zum Beispiel wieder diese Champions League Sandwich-Spiele oder die wirklich dann nach so einem, nach Galatasaray 5-1, Heimgala, erstes Champions League-Spiel. Und dann kommt Union Berlin, Heimspiel, wo man sagt, okay, klar, 3 Punkte. Ja, so, nix. Ja, keine 3 Punkte. Und das sind genau diese schweren Spiele, auch in Heidenheim. Letzter. Wir fahren dahin, jeder gewinnt in Heidenheim, wir nicht. So, und das sind dann oft diese Spiele, die vermeintlich leicht sind bei einem Gegner, der unten drin steht. Ja, muss ja nicht unbedingt der Letzte sein, aber einfach drin steht. Und auch, wir erwischen oft die Mannschaften, die einen Trainerwechsel gerade hatten. So, ihr habt jetzt auch den Trainer gewechselt. Ihr habt ja noch erstmal diese Interimslösung, ja. Mhm. Und der wird ja vermutlich auch am Sonntag noch dann auf der Bank sitzen. Klar, gegen Leverkusen, was jetzt gegen für euch auch schwierig, ne? Da gegen Leverkusen punkten ist generell schwierig. Aber klar, also jeder Trainer, auch wenn es ein Interimstrainer ist, der bringt auch immer wieder irgendwie einen neuen Wind drin mit, ne? Der hat auch gewechselt, ne? Viele, viele Auswechslungen, ne? Meier wieder von Anfang an. Also, und manchmal spielt sich das ein, braucht man vielleicht ein anderthalb Wochen. Und das sind diese gefährlichen Spiele. Deswegen, ich habe einen riesen Respekt vor dem Spiel, weil das die Spiele sind, die die Eintracht gerne verliert oder nicht gewinnt. Sagen wir es mal so, für uns wäre jetzt natürlich so ein Heimsieg gegen Wolfsburg in der aktuellen Situation vom Papier her ist eigentlich eine Pflichtaufgabe. Und das macht es für uns besonders schwer, weil die Eintracht halt die bekanntliche Diva ist. Mhm.
Ja, verstehe deswegen, ich komplett.
Für mich ist es kein Gegner, also wäre leichter, glaube ich, wenn es Leverkusen wäre zu Hause oder so. Ja, also da, aber gerade gegen die vermeintlich Leichten tut sich die Eintracht dann schwer. Die stehen vielleicht tief, ja, da hat die Eintracht mehr dran zu knabbern an solchen Gegnern.
Ja, wir schauen es uns an, würde ich sagen, am Sonntag um 17 Uhr. In Frankfurt im Stadion und guck mal, ob es schwer wird, ob es leicht wird, für wen es schwer wird und hoffen das Beste. Vorher drücke ich euch aber für die Champions League die Daumen und bedanke mich bei dir fürs Gespräch. Das hat großen Spaß gemacht und ja, bis zum nächsten Mal.
Ja, danke dir für das Interview.
Dank dir. Tschüss.
Wölfe Radio. Faninfos.
Da, Bussi, die versucht den Bernstein wieder mitzunehmen.
Oh, Torwartfehler. Und da ist er drin! Ja, super Tor! Gleich mal ausgenutzt und die richtige Antwort hier vom VfL Wolfsburg. Ein tolles Tor. Der Angriff, ja, fast abseitsverdächtig, Holger hat es gesagt. Und dann kommt der Ball ins Zentrum und dann gibt es eine schlechte Klärungsaktion.
Ich glaube, Ella Pedemos war es dann, glaube ich.
Da geht der Ball dann in das Zentrum. Langer Ball wird immer länger.
Und da ist er drin!
Was ist denn das? Was ist denn das? Der wurde immer länger und länger und länger und länger und länger und länger. Und da guckt sie nur hinterher, die englische Keeperin, schmeißt sie noch. Safia Middleton-Patel. Und dann schlägt das Ding unten links zur Überraschung aller, auch von uns hier ein. Ich habe gar nicht gesehen, wer da eigentlich. Was war das? Eine flache Flanke oder was?
Da ist Behrenstein. Er holt sich die Kugel in der Mitte ab, schließt ab und haut das Ding in den Winkel.
Wow, was war denn das, Holger?
das waren fast, naja, ich würde sagen 25, 26 Meter. Das Ding rechts oben reingeschweißt und die englische Torhüterin, eigentlich ist sie Verlieserin, aber ganz ehrlich, es guckt da wieder nur hinterher, fliegt sehr schön.
Die hat schon wieder Richtung 16 unterwegs, ist 1 gegen 1 und kann schießen und Tor!
Tor! Super Ding! Super Ding von Lynette! Aus einem Einwurf resultierend kriegt Lynette Bernstein und dann wird die nicht richtig angegangen und dann sagt die, ja, wenn ihr nicht wollt, dann gehe ich halt und gehe und gehe und gehe und schließe sogar ab. Können wir da nochmal nachsetzen, wie ein Ende man tut das? Aber letzten Moment da von Rivière.
Ja, da kommt der Rückpass. Wie wird es da?
Riesenspieler. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Da wollte ich sagen, die Spielerin von Manchester United. Rivière macht das gut. Und dann gibt es so einen katastrophalen Rückpass da auf die eigene Torhüterin. Vivien Endemann riecht den Braten, spritzt dazwischen. Er ahnt den Rückpass, der viel zu kurz gerät. Mittelten Patel nicht rechtzeitig da und dann, ja, es ist ein leichtes für die Wolfsburger Stürmerin hier, sozusagen das Comeback-Tor zu schießen.
So, ihr habt's gemerkt, ich habe mich entschieden, einfach mal die Tore, ich wollte sagen, unkommentiert stehen zu lassen, aber der Witz ist ja, sie wurden ja kommentiert von Lenny und Holger, die das Champions-League-Spiel unserer Frauen in der Volkswagen Arena gegen Manchester United kommentiert haben und ein Wahnsinnsspiel kommentieren durften, 5:2 für unsere Frauen, ein tolles Spiel, die Tore habt ihr alle gehört, richtig, richtig gut, ganz wichtiges Spiel, man hat sich damit schon für die nächste Runde qualifiziert. Total gut, macht richtig Freude. Dazu ist man im Pokal auch in alter Tradition weitergekommen. 3:1 im Heimspiel gegen den SC Freiburg. Und am letzten Sonntag hat man um 12 Uhr bei Rasenballsport Leipzig auch 3:1 gewonnen. Und demzufolge sieht das alles ganz gut aus. Man ist, ich würde sagen, voll im Soll, hat nicht den Kontakt zu den Bayern komplett verloren, die seit gefühlt Urzeiten noch kein Spiel so richtig verloren haben. Aber die Damen und Damen und Herren der Frauenmannschaft, wollte ich sagen. Der passt ja mit Trainer. Sind auf einem guten Weg. Es entwickelt sich in eine gute Richtung und es wird spannender und spannender. Von daher lohnt es sich immer, dahin zu gehen. Die nächsten Spiele, die jetzt anstehen, sind, wie ich vorhin schon ausführlich besprochen habe, am Sonntag um 17.30 Uhr aus dem Deutsche Bank Park das Spiel bei Eintracht Frankfurt. Lenny und ich kommentieren das live aus dem Bemoved und unsere Frauen spielen am Freitag drauf das nächste Heimspiel wieder gegen den SC Freiburg um 18.30 Uhr. Am 5.12. findet das statt. Im Dezember sind traditionell natürlich die Weihnachtsmärkte aktiv, auch der in Wolfsburg rund um das Glasdach in der City und unser VfL wird sich da auch immer mal wieder blicken lassen. Den Auftakt machen am 26. die Spielerinnen unserer Frauenmannschaft, die ab 18 Uhr in der Feuerzangenbowlenhütte unter dem Glasdach heiße Getränke ausschenken. Am 3. Dezember um 18 Uhr schenken unsere Traditionsspielerinnen und Spieler in der Weihnachtsschenke aus und am 10. Dezember in Bellas Glühweininsel sind Spieler vom VfL, da steht noch nicht fest, wer es ist da, aber freuen sich auf zahlreiche Fans und auf viele übergebene Getränke. Das habe ich falsch formuliert, aber wenn es um Glühwein geht, passt es nicht ganz falsch. Seinen Dienst absolviert hat auf seiner Seite Kevin Paredes am Wochenende, der war am Samstag rund um das Spiel am Stadion und auch in der Autostadt zu treffen, konnte da ein paar Autogramme geben. Sehr schön, Kevin Paredes wiederzusehen, ein Spieler, den wir ganz, ganz dringend brauchen. Und bevor ich jetzt gleich zu Volker und an Hinter der Rückennummer Nummer 16 abgebe, nochmal der Hinweis, am Sonntag findet unser Spiel bei den Herren von Eintracht Frankfurt statt. Wenn ihr wollt, könnt ihr und es nicht nach Frankfurt schafft, wohlgemerkt, könnt ihr ins Bemoved kommen. Da kommentieren Lenny und ich live. Ihr könnt euch dazusetzen, vielleicht ein Bierchen trinken und mit uns den glorreichen Sieg feiern. Und in der Woche drauf ist es dann am Nikolaustag, kommt Union Berlin und lässt sich von uns ordentlich die Schuhe voll machen. Und mit diesem etwas lauen Witz gebe ich ab an Volker und Hinter der Rückennummer.
Rückennummer. Hinter der Rückennummer. Hallo und herzlich willkommen zu Hinter der Rückennummer, mittlerweile die Nummer 16 aus dem November 2025. Und mir gegenüber sitzt hier ein junger Spieler aus unserem Herrenkader, gerade in dieser Saison erst zum VfL Wolfsburg gekommen. Und in einem frühen Interview hat er sich geäußert dahingehend, dass er hofft, sich erstmal seinen Stammplatz hier erspielen zu können als erstes Ziel. Und das scheint ihm wirklich gelungen zu sein, denn er ist mittlerweile auf der linken Abwehrseite einigermaßen unverzichtbar, würde ich sagen, als Fan. Und deswegen freue ich mich total, dass er sich die Zeit nimmt, hier mal vorbeizugucken, und begrüße ganz herzlich unsere Nummer 25, Aaron Zehnter. Hallo.
Hallo, freut mich sehr.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Sehr, sehr schön. Ich sag schon, sehr junger Spieler. Du hast gerade, naja, es ist noch nicht mal etwas mehr als 3 Wochen her, Geburtstag gehabt. Herzlichen Glückwunsch.
Genau,
nachträglich dazu nochmal. Alles Gute, bist 21 geworden und ganz junger Spieler jetzt zum VfL Wolfsburg gewechselt in dieser Saison. Und hast du dich denn schon ganz gut eingelebt hier bei uns in Wolfsburg?
Ja, doch. Also ich habe jetzt seit 1-2 Monaten in der Wohnung. Deswegen, ich habe mich gut eingelebt. Klar, geht ja auch ein bisschen schneller. Ich komme von Paderborn, da bin ich jetzt auch nicht größer gewohnt. Deswegen, aber hat schon gut geklappt, ja. Also man lernt die Stadt ein bisschen kennen. Klar, so ein paar Orte, wo man dann auch zum Essen gehen kann, zum Frühstücken. Aber ja, Fokus natürlich hier auf dem Trainingsgelände. Aber wenn man dann ab und zu mal ein bisschen abschalten kann und in die Stadt gehen kann, ist das schon ganz gut, ja.
Ja, ganz schön. Die Weihnachtsmärkte gehen ja jetzt auch los. Das heißt, jetzt ist auch jeden Abend ein bisschen was, wenn man dann mal irgendwie noch ein bisschen raus möchte. Das ist alles schön, darüber reden wir gleich, aber jetzt fangen wir natürlich erstmal an, da wo du herkommst. Man hört es auch ein kleines bisschen, finde ich total gut, dass bei allen Spielern natürlich auch so die Herkunft ein bisschen hörbar ist, denn du bist geboren am 31. Oktober 2004 in Sonderhofen, kleiner Ort in der Nähe von Würzburg im Unterfränkischen. Und erzähl mal, wie sind denn deine ersten Erinnerungen an Sonderhofen und an das Leben dort?
Ja, ganz, ganz ruhiges Dorf. Ich glaube, was sind es, 500 bis 600 Einwohner? Also sehr, sehr ruhig. Wir haben unser Haus direkt am Fußballplatz. Deswegen war es, glaube ich, vielleicht auch nur eine Frage der Zeit, bis ich dann irgendwann ein bisschen höher spiele. Deswegen, aber war schon ganz schön. Ja, ich hatte eine schöne Kindheit. Viel raus auf dem Fußballplatz bis abends um 8, 9, 10, je nachdem, wie alt ich dann eben auch war. Aber dann auch direkt 10 Minuten von mir in die Schule gegangen. Kindergarten war im Ort. Also war ganz gut. Grundschule auch damals noch. Deswegen war schon ganz schön, ja. Also viel mit Freunden gemacht, aber Hauptsache, also ich glaube, die meiste Zeit auf dem Fußballplatz gehangen, ja.
Ja, sehr schön. Das ist ja auch nicht ganz, ist nicht ganz von der Hand zu weisen, denn dein Vater, Georg, ist auch Spielertrainer beim SV Sonderhofen, wenn ich das richtig erinnere.
Genau, er war. Also war sehr lange, hat auch dort gespielt. Ich glaube, bis er, ich glaube, 55 bis ich glaube, vielleicht sogar mit 58 noch.
Okay.
Hat er dort gespielt, ausgeholfene. Dann Trainer war jetzt als letztes noch bis vor, ich glaube, jetzt einem Jahr sowas. Deswegen, ja, also er ist da sehr verbunden mit dem Ort und hat mich da ja auch ein bisschen in dieses Fußballding reingebracht. Als schon früher als kleines Kind habe ich dort auch gespielt bis zur U10. Deswegen war schon schön, dann so einen Papa zu haben, der dann auch so ein bisschen, klar, der dann nicht gemeint, ja, okay, du musst Fußball spielen, sondern der hat mir dann beim Ball in die Hand gedrückt und dann bin ich halt nicht mehr losgeworden, ja.
Na gut, da hat sich der Wunsch ein bisschen erfüllt, denn das ist ja natürlich auch ganz klar toll zu sehen, und wenn er dann so engagiert ist da im Ort und dann der Fußballplatz neben dem Haus, ist ja wunderbar. Du hast auch noch eine Schwester, wie du mir erzählt hast, und zwar eine Zwillingsschwester.
Genau.
Erzähl, wie ist das mit einer Zwillingsschwester?
Ja, also ich glaube, wenn man uns so anschaut, glaube ich, erkennt man es nicht, weil wir uns dann schon sehr verschieden sind im Aussehen und so, dass man ja auch von der Art her, ja, gibt schon ein paar zusammen, also Sachen, die wir zusammen haben, aber ich glaube, sie macht Friseurin, ist gelernte Friseurin, deswegen, bin früher hat sie noch auch ganz kurz mit Fußball gespielt, aber das war dann so in der, ja, so wenn du so von Bambinis hochgekommen bist und dann bis zu U9 sowas hat sie dann noch mitgespielt. Spielt auch immer noch bei einer Damenmannschaft jetzt, in einem Nachbarort. Und dann habe ich so ein bisschen mit ihr rein, und dann ist sie aber so diesen anderen Weg, hat sich mit Pferden dann beschäftigt und hat dann zu Hause auch 2 Pferde dann im Nachbarort. Und deswegen, gehen wir so ein bisschen unsere Wege, ja. Aber ist natürlich schon schön, eine Zwillingsschwester zu haben und dann auch, ja, immer jemanden zu Hause zu haben, mit dem man sich gut versteht und ja, auch ein paar Sachen dann zusammen machen kann, ja.
Ja, vor allen Dingen Zwillinge sagt man ja, ich kann es nicht sagen, weil ich keinen Zwilling habe. Ich bin zwar Zwilling vom Horoskop, aber dass es eine besondere Verbindung ja auch gibt. Ist das bei euch auch so? Spürt ihr das auch?
Ja, also ich sag, ich glaube, wäre jetzt auch, wenn sie eine normale Schwester gewesen wäre, auch so gewesen, weil wir uns einfach gut verstehen. Ich glaube, wir haben uns, ja, ich glaube, bis auf die Anfangszeit vielleicht ein bisschen, da haben wir uns ein bisschen gezankt, wenn es dann um Spielsachen geht oder irgendwelche anderen Sachen, aber ich glaube, das hat sich dann auch schnell gelegt. Ich bin natürlich auch dann schnell von zu Hause weggezogen dann in der Jugend. Deswegen war das dann eh nicht mehr so, dass wir uns dann so oft gesehen haben. Aber ich glaube, vor allem in der Anfangszeit haben wir das ganz gut hinbekommen, dass wir uns nicht dann jeden Tag gezofft haben.
Ja, du sagst sehr, sehr früh weg, da kommen wir gleich zu. Also du bist in Sonderhofen, hast dann da das Fußballspielen begonnen unter dem Papa als Trainer oder war der?
Nee. Also der hat nebenbei mit mir trainiert.
Ja, na gut, das
genau, und war immer bei jedem Spielen und so dabei, was er halt noch von der Arbeit und so her von der Zeit her konnte. Dann, aber ich hatte dann einen Trainer von Sonderhofen dann, also nicht mein Papa, aber okay. Er war natürlich auch immer dabei, ja.
Ja, klar. Und ist da schon zu der frühen Zeit schon ein bisschen klar geworden, dass du ein besonderes Talent hast oder war es eigentlich
also, dann erst später? Ich muss sagen, am Ende hat es dann auch mein Papa gesehen, weil ich war dann in der U9 war es, Sonderhofen, hab da mit Freunden gespielt, hab mir eigentlich nicht so viel dabei gedacht, wusste natürlich, okay, ich kann ein bisschen was am Ball, aber war jetzt auch nicht so, dass ich dann dachte, okay, ich muss nächstes Jahr dann sofort nach Würzburg wechseln. Deswegen war das dann so, dass er dann eigentlich auf mich zukam, hat gemeint so, Aaron, ja, komm, also ich sehe, dass du was kannst. So, hast du Lust, vielleicht dann in Richtung Würzburg mal zu denken, mal ein bisschen weg von den Freunden, weil war ja auch nicht einfach dann damals, weil ich auch noch sehr jung war mit 10. Und deswegen hat er das so ein bisschen in die Wege geleitet, hat dann Probetraining organisiert. Und dann war ich dort dann einmal und habe dann gemerkt, okay, es macht Spaß, die Jungs sind cool dort. Training ist auch mal ein bisschen, du siehst ein bisschen was anderes, machst ein paar andere Übungen, hast ein paar andere Gegenspieler, die halt auch kicken können, so, wo dann einfach Spaß macht. Und dann habe ich mich dann damals dann für den Schritt entschieden, dann einfach ein bisschen wegzugehen von meinem Heimatverein. Mhm. Ja.
Wobei das noch sehr nah ist, ne? Also
ja, genau, Sonderhofen. 25 Minuten sowas von, okay. Von Würzburg dann.
Aber schon, also mit dem Auto bist du, da haben dich deine
Eltern
dann
gefahren? Ja, genau, also wir haben die ersten zwei, drei Jahre bis dann, haben mich meine Eltern dann, glaube dreimal die Woche immer reingefahren. Ging dann ganz gut. Damals meine Mutter hat dann auch, hat sich die Zeit gut eingerichtet. Papa konnte das erst selten machen, weil er immer bis abends geschafft hat im Steinbruch. Mhm. Und deswegen ging es aber ganz gut, ja. Aber ohne das, dass meine Eltern dann irgendwie mich gefahren hätten, hätte ich den Schritt natürlich nicht geschafft, weil Busverbindung ist jetzt in so einem kleinen Dorf auch nicht so gut. Also deswegen wäre das schon schwer gewesen, vor allem in dem Alter. Da hockst du dich auch nicht einfach im Bus und fährst dann da 17 Uhr, dann das war immer Training abends. Ging ja von der Schule her dann auch nicht früher. Mhm. Und deswegen war das dann schon sehr wichtig, dass dann die Eltern dann gefahren sind. Und dann irgendwann war dann auch so ein anderer Spieler aus meinem Nachbarort, der dann, wo ich dann ein bisschen eine Fahrgemeinschaft gemacht habe. Genau, deswegen hat es dann ganz gut gepasst.
Ja, cool. Also eigentlich so, wie man das ja dann oft auch hat, dass man einfach sagt, okay, wir müssen uns das ein bisschen aufteilen,
ja,
in dem
genau,
Moment,
genau.
Wo das möglich ist. Was macht die Mama beruflich?
Die hat früher in einem Schulladen gearbeitet, dann früher mal in der Tierpflege. Genau, okay. Hat jetzt so ein bisschen, beschäftigt sich ein bisschen mit so Kosmetik, Sachen, wo so ein bisschen, da ein bisschen sich reinfuchst, aber die meiste Zeit ist, ein bisschen, muss auf den Hund aufpassen.
Naja, das
deswegen, und hat so private Sachen dann halt zu tun.
Ja, irgendwie. Der Hund ist ein wichtiger Faktor, der verhindert auch so ein bisschen, habe ich dann gehört, zumindest am Anfang, den Besuch hier im Stadion. Ich hoffe, ihr habt da mittlerweile eine Lösung für gefunden, dass das...
Ja, es passt schon immer einer dann zu Hause auf, weil er kann auch nicht immer mitgeschleppt werden, weil 4 Stunden ist natürlich, der Hund fährt nicht gern Auto, weil er damals einmal so einen kleinen... wo er ein bisschen, glaube von der Rückbahn runtergeflogen ist und dann hat er halt ein bisschen einen Schock bekommen und jetzt ist er immer, er hasst Autofahren, muss man sagen. Deswegen, wirklich? Also es geht dann schon, wir fahren nochmal in Urlaub mit ihm, aber man muss dann so Sachen, wenn dann so zum Heimspiel hier in Wolfsburg, muss man den nicht dann extra mit ins Auto zerren und dann mit, und mittlerweile ist ja so, dass jedes Spiel dann mindestens 4-5 Leute mitkommen, dann ist der Bus voll.
Ah, echt,
ja? Und dann, genau, und dann ist kein Platz mehr für
den Hund. Ach, und dann, das heißt also zu den Spielen, auch auswärts, ob auswärts oder Heimspiel, da kommt der kleine
also,
Bus aus Sonderhofen?
Also, Papa, Cousin, jetzt meine Freunde und so sind schon immer ach, dabei, schön. Ja, meine Mutter schafft es halt, wie sie es halt von der Zeit her immer hinbekommt, wenn der Hund halt nicht betreut werden muss, oder nicht auf ihn aufgepasst werden muss, dann schafft sie es auch. Schwester ist ein bisschen schwer wegen der Arbeit, weil sie selber auch noch Fußball spielt. Und dann, aber es sind schon immer viele von auch ein paar Freunde, die dann dabei sind. Also ist schon ganz, ganz cool, ja.
Okay, und du sagst, der Vater hat im Steinbruch gearbeitet.
Genau.
Das ist ja dann auch.
Also er arbeitet immer noch, mittlerweile auch früh bis abends. Also da ist er, ich will schon sagen, so ein Arbeitstier. Also da kann ich mir schon sehr viel von ihm abschauen, weil er das einfach seit Jahren durchzieht und da einfach von früh bis abends ackert und dann abends noch zum Alte-Herren-Training geht. Also da volles Programm, ja.
Ja, aber dass dieses Fleißige und Fokussierte, das scheint mir ja auch sehr bei dir, Zielstrebiges, das schon auch sehr bei dir zu liegen irgendwie. Das hast du offensichtlich sehr, sehr übernommen. Also zumindest kommst du
ja,
für mich so
rüber. Ja, also ich komme ja auch schon von meiner Spielart so ein bisschen nicht über das Dreckige, sondern einfach über das Läuferische, viel Laufen. Und das war ja schon immer mein Ding, was ich gut konnte, wo ich mir auch gesagt habe, okay, dann war die Corona-Phase, mal ein paar Läufe extra gemacht. Das war schon ganz gut. Und merke ich bis heute noch, glaube ich, dass ich dann nicht irgendwie zurückgegangen bin und mich ein bisschen ausgeruht habe, weil ich dachte, okay, ist eh kein Training, weil es natürlich damals schon ein bisschen eine komische Zeit war mit kein Training und dann warst du zu Hause, dann wusste ich, okay, was machst du jetzt? Hast ein paar Läufe bekommen vom Laufplan, aber wollte natürlich dann auch extra für mich was machen. Deswegen, aber das habe ich dann schon von ihm dann ja immer mehr zu machen. Er dreht sich bis heute noch, was gut ist, dass er sagt, ja, mach mehr. Deswegen ist das schon ganz, ganz
gut. Also Vater ein stetiger Begleiter mit deiner ganzen Entwicklung da. Ja. Das ist ja auch klar, das ist ja auch da stolz natürlich. Ich meine, die Entwicklung sieht es ja, ist ja wirklich toll. Okay, also du bist dann tatsächlich mit den 10 Jahren nach Würzburg gewechselt, aber erstmal zum Würzburger FV, wenn ich das richtig gesehen habe. Hast dann da die Jugendjahre beschritten und bist dann aber nochmal innerhalb Würzburgs gewechselt zu den Würzburger Kickers, die mir dann auch bekannter sind, die jetzt, glaube ich, in der dritten Liga spielen, wenn ich da, oder Regionalliga?
Nicht mehr Regionalliga, haben dritte, haben zweite Liga auch mal gespielt, da war dieser Aufstieg von der Regionalliga hoch in die zweite Liga und dann aber auch direkt wieder zurück.
Okay.
Deswegen, das habe ich damals auch noch mitbekommen, kurz bevor ich dann nach Augsburg gewechselt bin. Mhm. Aber es war dann damals auch so, dass ich dann das Angebot hatte von Würzburger Kickers, weil die dann einfach dieses NLZ bekommen haben und dann war das diese Förderliga, wo die damals in der U14 hatten und ich habe in der U13 noch bei FV gespielt. Und dann haben die gesagt, okay, wir spielen ja gegen Bundesligisten so. Hab dann gesagt, okay, ich hatte das Angebot, ja, ich muss das machen, weil da sind die Bedingungen, einfach dieses, da kommen nochmal andere Fußballer zusammen aus der ganzen Region. Klar. Und deswegen dann gegen Bundesligisten zu spielen, hab damals ja auch gegen Augsburg und so gespielt. Waren dann schon hinten drin, aber ein paar Spiele haben wir dann auch gewonnen. Aber war schon einfach für die Erfahrung, war schon echt super, ja.
Ja, siehst du, da hast du also als Würzburger Kickerspieler dann gegen Augsburg gespielt.
Genau.
Im späteren Verlauf hast du dann als Augsburger Spieler auch mal gegen VfL Wolfsburg gespielt, auch wenn es nur Testspiele waren. Aber da gibt es auch ein Foto auf deiner Instagram-Seite. Also vielleicht ist das ja auch so ein bisschen das, was sich dann irgendwie in deiner Karriere weiter zeigt, irgendwie, dass die Gegner da immer schon mal dann irgendwann tatsächlich zur neuen Heimat werden. Jetzt bist du dann in Würzburg, da bist du. Bis du 14 warst gewesen, das heißt dann immer noch in Sonderhofen gewohnt und eigentlich die ganze Kindheit in Würzburg verlebt. Bist du denn in Sonderhofen immer zur Schule gegangen oder bist du auch in Würzburg dann zur Schule?
Nee, in Ochsenfurt damals. Also so 10 Minuten von mir, ein kleiner Ort. Mhm. Also nochmal eine kleiner als Würzburg, aber größer halt als mein Dorf.
Ja, okay.
Genau, deswegen da bin ich dann zur Schule gegangen. Und dann halt immer nach Würzburg zum Training.
Ja. Okay, und gibt es da heute noch Leute, mit denen du Kontakt hast aus dieser frühen Schulzeit? Oder ist das eher
ein, zwei, die man vielleicht mal ein paar Mal im Jahr hört, aber jetzt so, wo stetig Kontakt ist. Ich glaube, einer ist dabei, wo man so ab und zu mal ein bisschen schreibt, so der dann auch mal im Stadion war letztes Jahr. Also gibt schon welche, aber ist natürlich schwer, so mit dem ganzen Wechsel dann von damals nach Augsburg. So dann das erste Jahr ist so ein bisschen, da willst du mit allen so ein bisschen den Kontakt durchmachen, weil du ja auch alle vermisst oder mit denen Kontakt haben willst, weil du ja auch dich gut verstanden hast. Mhm. Aber merkst dann halt mit der Zeit, dann kommen neue Freunde dazu, neues Umfeld, neue Mannschaft, neuer Fokus auch. Und dann war es halt einfach schwer, das dann alles zu halten, ja.
Mhm. Und dann kommt halt genau der Wechsel von Würzburg nach Augsburg und zwar tatsächlich mit 14 Jahren schon.
Genau.
Und Augsburg, Würzburg, mir war es gar nicht so klar, ich habe dann geguckt, 250 Kilometer entfernt. Das heißt also wirklich weg von zu Hause.
Ja, genau.
Das ist sehr, sehr früh. Erzähl mal, wie war die Situation? Wie hast du da gewohnt? Mit wem hast du da gelebt? Und wie war das?
Ja, wie es für ihn war, wo er gelebt hat, mit wem er gelebt hat und wie es dann für ihn weiterging, hört ihr im kompletten Interview am Freitag hier in diesem Kanal bei Hinter der Rückennummer Nummer 16 mit Volker und Aaron Zehnter. Und damit bleibt mir nicht mehr viel übrig, außer mich bei euch zu bedanken. Seid zuversichtlich für die Spiele, die da kommen und denkt daran, immer nur der VfL.
Wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh.
kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur du. Stehen zusammen.